Eli, mit der Kommunikation ist das so eine Sache, die ist nicht ganz so einfach, oder? Ist jemand der Meinung, das sei ein einfaches Spiel, miteinander gut zu reden, sich zu verstehen? Ihr lächelt alle. Es gibt viele schlaue Leute, die viel Schlaues dazu gesagt haben. Ich habe mal drei Zitate mitgebracht. Jemand sagte mal, der wichtigste Teil der Kommunikation ist zu hören, was nicht gesagt worden ist. Zu hören, was nicht gesagt worden ist. Das finde ich immer sehr herausfordernd. Ich weiß nicht, ob es mir nur so geht oder uns Männern so. Ich vermute, das ist nicht unsere größte Stärke, zu hören, was nicht gesagt worden ist. Nächstes Zitat. Das größte Problem der Kommunikation ist die Illusion, sie hätte stattgefunden. Das macht nachdenklich. Okay, wenn ich hier heute mit euch kommuniziere, hoffe ich, dass mehr als eine Illusion zurückbleibt. Drittes und letztes Zitat. Missverständnisse sind der Normalfall von Kommunikation, nicht deren Ausnahme. Soll uns das ermutigen oder eher das Gegenteil? Also, machen wir es mal ein bisschen praktisch. Ich habe euch mal einen hypothetischen Fall mitgebracht und ihr braucht jetzt ein bisschen Vorstellungskraft. Stellt euch mal vor, ich würde meiner Frau ein Essen kochen nach einem neuen Rezept. Ich weiß nicht, wann das passiert ist in 30 Jahren hier. Deshalb hypothetischer Fall. Also stellt euch das mal vor. Und dann frage ich sie, wie hat es dir denn geschmeckt? Was würde sie antworten? Ja, genau. Welche Möglichkeiten hätte sie zu antworten? Interessant, sagt Sabine. Das ist interessant. Das ist tatsächlich die diplomatischste Antwort. Furchtbar würde sie kaum sagen, damit würde sie mich völlig entmutigen. Prima ist es auch nicht so richtig, denn es hat ja nur mäßig geschmeckt. Was bleibt dann noch? Ermutigung und Realität in eins zu bringen? Vielleicht auch, das musst du nicht unbedingt noch einmal kochen. Kompliziert mit der Kommunikation. Zweites Beispiel. Ich werde im Oktober wieder mit Andreas für ein paar Tage nach Helgoland fahren. Das mache ich jedes Jahr. Und nun könnte meine Frau ganz hypothetisch sagen, ja, ja, fahr du nur mit Andi da nach Helgoland und denk dran, dass ich hier ganz alleine zu Hause bin. Sagt sie nicht, aber wir spielen ja Kommunikation durch. Was sollte ich dann hören? Was muss ich verstehen? Soll ich hören, fahr nur, ist schon alles okay? Oder sollte ich vielleicht hören, schon wieder lässt du mich alleine? Ja und nein, dazwischen verschiedene Graustufen. Mich würde das total durcheinander bringen, verwirren. Vielleicht geht es euch ja auch so. Wie oft erleben wir das? Wie oft kommunizieren wir in einer doppeldeutigen Art und Weise? Dass wir widersprüchlich sind, unklar, zweideutig, verunsichernd. Und auf Dauer tut das keiner Beziehung gut. Wenn man alles und nichts immer sagt und der andere immer rätseln muss, was willst du mir sagen? Genau das war das Problem zwischen Paulus und den Korinthern. Ich hoffe, ich nerve euch jetzt nicht damit. Ich versuche einen anderen Weg heute. Also das Problem war, dass die Korinther sagten, Paulus, du sendest uns Doppelbotschaften. Du verunsicherst uns mit dem, was du sagst. Wir können dir nicht mehr vertrauen. Und wenn wir dir nicht mehr vertrauen können, wie sollen wir dann dem Evangelium, das du uns gebracht hast, Vertrauen schenken können? Die waren total enttäuscht, die Korinther. Und an dieser Zuspitzung, wie sollen wir dann dem Evangelium glauben, das du uns gebracht hast, wird deutlich, wie tief dieser Riss ging und wie stark diese Spannung zwischen Paulus und der Gemeinde war. Auslöser für das Ganze war, wir haben es gerade gehört, ein nicht stattgefundener Besuch. Da hat Paulus gesagt, ich komme ja wieder zu euch und wenn ich dann komme, dann bleibe ich auch länger da. Aber er ist nicht gekommen. Er hat sich's anders überlegt. Und er hat die Korinther damit verletzt. Und sie waren völlig verunsichert. Wieso sagst du ja und am Ende wird es nein? Was ist da passiert? Paulus war zu einem kurzen Besuch nach Korinth gefahren und er musste dort von der Gemeinde verlangen, dass sie jemanden ausschließen, der so einen richtig fetten Bock geschossen hat. Das war alles sachlich richtig. Aber in den Herzen der Menschen in Korinth hallte das nach. Manche konnten das gar nicht verstehen. Es gab Gerede. Und Paulus merkte, wenn ich jetzt wieder hinfahre, macht es die Sache nur noch schlimmer. Also warte ich, bis die Wogen geglättet sind und dann habe ich vielleicht eine Chance, die Dinge nochmal neu anzugehen. Die Korinther konnten das so nicht akzeptieren. Und sie wurden dann grundsätzlich. Das ist ja oft so, wenn man Dinge nicht verstehen kann, dann bewegt man sich auf die grundsätzliche Ebene. Und dann fallen Worte wie immer und sowas. Selten hilfreich, aber so sind wir. Und sie sagten, immer wenn du Ja sagst, kommt ein Nein bei raus. Wie viel ist dein Ja und dein Nein eigentlich noch wert? Und Paulus hatte nur auch grundsätzlich geantwortet. Und er hat ihnen geschrieben, wisst ihr, wenn ich mit euch kommuniziere, dann dürft ihr darauf vertrauen, dass ich höchste Maßstäbe an mich selbst anlege. Denn so wie Gott treu ist, so haben auch wir euch nicht Ja und Nein zugleich gesagt. Das muss man sich mal einen Moment auf der Zunge zergehen lassen. Paulus sagt, weil Gott verlässlich ist, deshalb kann ich mein Fähnchen nicht nach dem Wind hängen. Weil Gott treu ist, deshalb bin ich auch treu. Er verbindet Gottes Treue mit seiner Treue und Gottes Verlässlichkeit mit seiner Verlässlichkeit. Noch anders formuliert, weil Gott so klar redet, werde ich in meiner Kommunikation nicht im Unklaren bleiben können, denn ich möchte keinen Schatten auf Gott werfen. Ihr Lieben, ich finde das einen ziemlich hohen Anspruch. Aber genau das ist es, was Paulus hier sagt und was er will. Genau daran wollte er gemessen werden. Sein Reden und sein Verhalten sollte Gottes Treue widerspiegeln. Nochmal, sein Reden und sein Verhalten sollte Gottes Treue widerspiegeln. Nun schaue ich in mein Herz und vielleicht tut er es auch in euer Herz hinein. Punkt, Punkt, Punkt. Ist es so? Rede ich so? Verhalte ich mich so? Mir nötigt diese Haltung von Paulus echt Respekt ab. Es ist der glatte Gegenentwurf zu dem, was wir gewohnt sind, in unserer Zeit zu leben. Mach es dir leicht. Setz keine allzu hohen Ansprüche und Maßstäbe an dich. So das, was du erreichen kannst, das ist doch gut. Geh doch den bequemeren Weg. Warum anstrengen? Heute kann das leider nur ein Nebengedanke sein. Ich möchte ihn dennoch sagen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann geh doch nicht den Weg des geringsten Widerstandes. Dann ist es gut, wenn du dir hohe Maßstäbe setzt. Schau auf Jesus. Schau dir sein Leben an. Wir bekennen Jesus als wahren Gott und wahren Mensch. Das heißt, Jesus ist der Mensch, über den Gott im Himmel sagt, Halleluja, das ist der Mensch, wie ich ihn mir gedacht habe. So sollen sie miteinander umgehen, so sollen sie einander lieben, so sollen sie leben, so sollen sie vertrauen. Jesus ist unser Vorbild. Und dann kann man sich fragen, was bedeutet das für die Kommunikation? Klar zu sein. Verlässlich zu sein in dem, was wir sagen. Einander zu vermitteln, woran der andere an mir ist. Nicht mit so einem bewussten Schwebezustand zu agieren. Ich lege mich nicht fest, ich sage ja und ich sage nein und ich laviere mich so durch. Das ist nicht bei Jesus. Und ja, das ist ein hoher Maßstab. Aber wir sind nicht erlöst zu sagen, oh, wir gehen jetzt als erlöst den Weg des geringsten Widerstandes, sodass wir durch das Leben so durchflutschen. Es macht schon Sinn, dass Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, überschlage die Kosten. Es wird keiner einen Turm bauen und mittendrin feststellen, oh, das Geld ist alle. Wenn du Jesus nachfolgst, heißt das, eifre Jesus nach, lass Jesus dein Maßstab sein. Das ist auch nicht immer leicht. Paulus musste sein Verhältnis zu den Korinthern in dieser Spannung von Nähe und Distanz auch immer wieder neu ausloten. Das machte ich hier mit diesem Brief. Er kann nicht zu ihnen kommen, er muss in Distanz bleiben, weil wenn er da wäre, wird es noch schlimmer werden. Also schreibt er ihnen einen Brief und erklärt ihnen das, macht sein Herz auf und sagt, hier, darum, das ist meine Motivation. Und er zeigt ihnen damit, wie wichtig sie ihm sind und wie nahe er sich ihnen fühlt. Ich lese euch nochmal diese vier wichtigen Verse vor, jetzt in einer anderen Übersetzung, weil in der Schlachter-Übersetzung mir der Text näher am Urtext ist und manches viel deutlicher wird. Die Verse 18 bis 22. Doch Gott ist treu, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Gott ist treu, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, war nicht Ja und Nein zugleich, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Fällt euch was auf an dieser Formulierung? Paulus sagt nicht, wenn Jesus Nein sagt, dann ist es auch ein Nein. Und wenn Jesus Ja sagt, dann ist es auch ein Ja. Er sagt hier nur, in ihm ist das Ja geschehen. Es gibt nur ein Ja bei Jesus. Von einem Nein redet Paulus hier nicht. Das heißt doch, dass Jesus dieses felsenfeste, unbeirrbare, unveränderliche Ja Gottes ist. Ich glaube, vom Kopf her wissen wir manches davon. Manchmal verlieren wir das so schnell aus dem Blick oder vergessen es. Und trotzdem ist es so, Jesus ist dieses unverrückbare Ja Gottes. Und Paulus benutzt das Perfekt als Zeitform. Wer weiß noch, was perfekt ist? Oh, das sind aber wenige. Okay, kleine Grammatikstunde. Das Perfekt beschreibt einen Zeitpunkt in der Vergangenheit, an dem etwas begonnen hat, was sich bis in die Gegenwart und sogar in die Zukunft hinein erstreckt. Und wenn er hier schreibt, in Jesus ist das Ja Gottes geschehen, ist geschehen, perfekt, heißt das, Gott hat sein Ja gesprochen für alle Zeit. Das wird er niemals mehr ändern. Das wird er nicht irgendwann zurücknehmen und sagen, oh, ich habe mich getäuscht. Ich sage jetzt doch lieber Jein oder vielleicht sogar noch Nein. Niemals Nein, immer Ja. Das ist Jesus. Und wozu sagt Gott Ja? Ihr werdet es vermuten, zu dir und 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 auch zu mir, zu dir persönlich. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt hier, sagt, oh, schon wieder, habe ich schon gehört, ist ja richtig, ist ja alles schön gut. Auch ich sage auch gerne Amen dazu, aber ehrlich, das habe ich jetzt schon 100 Predigten mindestens gehört. Wenn es dir so geht, entschuldige bitte, dass die 101. Predigt wieder darum geht. Aber ich möchte eins unterstreichen. Es ist etwas anderes, wenn dir etwas richtig erscheint, als dass dir etwas wahr wird. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, dass du sagst, diese Aussage ist richtig oder in meinem Leben ist sie wahr geworden. Wir denken so viel im Kopf und haken das dann ab und sagen, verstanden. Und das Herz sagt, wie bitte? Ich fühle ganz anders. Hier ist das Richtige, da ist die Wahrheit. Du kannst nicht gerettet werden durch dein Wissen über die Bibel, aber durch den Glauben, den Gott dir schenkt. Dieses Vertrauen, Gott hat zu mir in Jesus Ja gesagt. Und das nicht aus einer Laune heraus oder weil er mal kurz weggeguckt hat, nicht weil er weiß, wie mein Tag gestern war. Nein, er hat sich entschlossen, Ja zu sagen für alle Ewigkeit. Ihr sitzt so da, als wäre es die Nachricht, nachher wird es nicht mehr ganz so schlimm regnen. Leute, Gott hat Ja gesagt für alle Ewigkeit. Zu dir. Der wird es niemals mehr zurücknehmen. Was ist das für eine Botschaft? Guck doch mal am Morgen in deinen Spiegel und frag dich, ist das wahr, dass Gott zu mir Ja sagt? Dann, wenn du vielleicht noch an den Vortag denkst und denkst, gute Güte, was ist da alles passiert? Oder wenn du dich mit den Fragen beschäftigst, nee, heute, der Tag wird echt schwierig. Oder wenn du sagst, ich bin voller Ungewissheit, ich weiß nicht, wie ich durch die nächsten Tage kommen soll. Oder wenn du merkst, dass die Scham in dir hochkommt, ist das deine Wahrheit? Gott hat in Jesus Ja zu mir gesagt, trotzdem, was ich im Spiegel sehe? Ist es deine Wahrheit, wenn du so mal richtig daneben gegriffen hast? Wenn du denkst, eigentlich könnte ich vor mir selber wegrennen. Und diese tiefen Enttäuschungen, die du gut runtergedrückt hast, die kommen auf einmal wieder in die Oberfläche. Und du siehst sie an und denkst, nein! Ist dann deine Wahrheit? Gott hat in Jesus zu dir Ja gesagt. Ja, nicht Jein. Und keine Frage, es ist leichter, das jemand anderem zuzusagen, als für mich persönlich anzunehmen. Wir hören in unserem Leben so viele Ja, wenn Botschaften. Müsste mal so Inventur machen, mal so aufschreiben, macht keiner von uns, aber gelegentlich merkt man, da sammelt sich was an über die Jahre. Ich stehe an deiner Seite, wenn du das Richtige tust. Ich bin ja für dich, wenn du endlich aus dem Moostop kommst. Ich gebe dir mein Ja, wenn du an diesem Punkt genauso denkst wie ich. Punkt, Punkt, Punkt. Man könnte es weiterführen. Und neben diesen Ja-Wenn-Botschaften haben wir auch so viele Ja-Aber-Sätze inhaliert. Ja, aber meine Erfahrung, die sagt doch das Gegenteil. Ja, aber ich müsste doch erst noch. Ja, aber Gott verlangt doch von mir zunächst. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist immer dasselbe Spiel. Wir sagen Ja und dann kommen unsere Aussagen des Unglaubens. Wir sagen Ja und schubsen das Geschenk weg. Ja, ich will es nicht. Das ist die Aussage. Und Gott sagt Ja. Ohne Wenn und Aber. Und weil es uns manchmal so schwer fällt, dem zu vertrauen, was gesagt ist, hat Paulus hier ganz bewusst formuliert, in Jesus ist das Ja geschehen. Gott hat es nicht nur ausgesprochen. Es ist geschehen. Es ist Wirklichkeit geworden. Es ist sichtbar, anfassbar geworden. Das ist der Sinn, warum Jesus den Himmel verlassen hat und sich auf ein Leben, wie wir es führen, eingelassen hat. Damit er anfassbar, begreifbar, sichtbar ist. Und wenn Gott das tut, in unser Leben hineinkommt, wenn Gott unsere Kämpfe, unsere Siege und Niederlagen teilt, da muss ihm doch was an uns liegen, oder? Welcher Gott würde das machen, mein Leben leben zu wollen? Wenn nicht der Vater Jesu Christi. Und wenn Jesus sogar in die tiefsten Tiefen unseres Lebens hineinschaut, in Schmerz, in Not, in Krankheit, in den Tod und sogar bis dahin, was niemand möge erleben müssen, in die Ferne von Gott. Was sagt das über Gott aus? Wie denkt er über uns? Er sagt, mein Sohn Jesus, ich muss es aushalten, dass der das alles leidet. Aber er leidet es für dich und für dich und für dich. Und ihr seid mir so viel wert. Sollt verstehen, dass ich Ja zu euch gesagt habe und es nicht wieder zurücknehme. Man könnte sagen, am Kreuz hat Jesus das Nein Gottes zu unserer Sünde auf sich genommen, damit über unserem Leben nur noch eines gilt. Sein ganz klares, eindeutiges, ewig bestehendes Ja. Darum das Kreuz. Frage, kannst du das für dich annehmen? Auch diese Frage sagt sich so leicht. Denk an die Ja-Aber-Sätze und Ja-Wenn-Botschaften, wir kommen gleich noch drauf. Aber ich glaube, heute ist der Tag, wenn du an der Stelle sagst, Ja-Aber, Ja-Wenn, wo Jesus sagt, du, lass es doch heute geschehen, dass es Wahrheit für dich wird. Folge nicht mehr deiner Richtigkeit. Tritt in den Raum der Wahrheit ein. Ihr Lieben, ich freue mich total auf die Abkühlung im Taufbad. Nein, es ist heute kühler als letztes Jahr. Danke, Hajo. Ich hoffe, es wird nicht ganz zu kalt. Aber ich freue mich, dass wir zwei junge Frauen taufen können. Sie drücken ja damit aus, dass sie diesem unbedingten Ja Gottes vertrauen. Sie sagen, das haben wir wahrgenommen, das haben wir gehört. Darauf verlassen wir uns. Und die Taufe ist ihr Amen auf dieses Ja. Und das hat ja Paulus hier auch geschrieben. In ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Und nun frage ich mal alle diejenigen, die heute nicht da reingehen, wie kannst du denn Gott durch dein Amen ehren? Was wäre das Amen, das du sprichst auf Gottes Ja? Für heute zwei Möglichkeiten, es gibt viele, aber ich möchte zwei herausholen. Der erste, jetzt kommen wir wieder dazu, trenn dich doch mal von diesen Ja-Wenn-Botschaften und Ja-Aber-Sätzen. Und ich weiß, das ist herausfordernd. Diese Dinger, die sind so wie Wurzeln eingegraben in unser Herz. Die halten uns fest in einer Spur. Die sorgen dafür, dass so oft Gottes Zusagen, Gottes Liebe an uns abperlt wie Wasser. Ja, wenn. Ja, aber. Aber wir glauben an einen Herrn, der stärker ist. Der solche Verwurzelungen liebevoll und doch ganz entschieden aus dem Herzen herausziehen kann. Aber er wird es nicht tun, wenn du ihm nicht sagst, Herr, bitte. Ich habe es so oft gehört, schon 100 Mal und heute ist 101. Mal. Aber ich will jetzt, dass das meine Wahrheit wird, dass du zu mir Ja gesagt hast. Ich will heute nicht hier rausgehen mit diesem Zweifel, es wird doch wieder alles, wie es war. Ja, es war schön, aber mein Alltag, der verbietet. Halt dein Herz Jesus hin. Leg ihm diese Sätze Ja, aber und Ja, wenn in die Hand. Er kann damit besser umgehen als du. Ja, das erfordert Mut. Aber, wie sagte ich, Nachfolge ist nichts für die, die die bequemsten Wege suchen. Und der zweite Impuls, wie kannst du dein Amen sprechen? Indem du dir bewusst machst, dieses Ja Gottes, das dir gilt, gilt übrigens allen anderen Menschen auch. Sogar den schrägsten Vögeln, und den ärmsten Schluckern. Sogar den nervigsten Chefs und den lautesten Nachbarn. Sogar den stressigsten Kindern und den nervigsten Verwandten. Das gilt allen. Ist manchmal für uns eine Herausforderung, glaube ich schon. Aber du kannst ja mal Folgendes machen in der kommenden Woche. Dass du sagst, bei allen Menschen, die deinen Weg kreuzen, Herr, ich danke dir, du hast zu ihr Du hast zu ihm Ja gesagt. Bevor du anfängst, oh, ich wollte mit dir noch Folgendes bereden, sag doch in deinem Herzen, Jesus, danke, dass du zu ihm Ja gesagt hast. Und das Ja heißt nicht, dass Gott sagt, alles, was die Person getan hat, ist okay, sagt er zu dir auch nicht. Aber das Ja bedeutet, du bist mein Gegenüber, mein geliebtes Gegenüber. Mach das mal eine Woche lang, versuch's mal. Vielleicht passieren dann Dinge, wo du sagst, hätte ich nie gedacht, dass das möglich ist. In dir, um dich herum. Ihr Lieben, Paulus hat aber in deinem Text noch einen weiteren Horizont, noch einen weiteren Blick. Er sagt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm Jesus ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Paulus spricht hier von den Heilsverheißungen. Also nicht alles, was ich aus der Bibel rausglauben kann und sagen kann, das ist jetzt meine Verheißung gemeint, sondern wo es darum geht, um Rettung. Heilsverheißung. Und auf alle diese Verheißung ist in Jesus das Ja. Sie erfüllen sich alle in Jesus. Das heißt im Umkehrschluss, an Jesus vorbei oder ohne ihn gibt es keine Rettung. Denn Jesus ist das Ja Gottes. Ich könnte jetzt mal anfangen, mit euch die Bibel so aufzublättern, diese Heilsverheißung, da gibt es ja eine Unmenge. Dann würden wir in 3 Wochen noch hier sitzen und das Taufwasser wäre ganz kalt. Aber vielleicht könnt ihr in euren Kleingruppen ja mal auf die Suche gehen, sagen, wir machen das mal, wir forschen mal ein bisschen nach diesen Heilsverheißungen und dann lesen wir sie und dann machen wir uns klar, das ist in Jesus für uns erfüllt. Eine will ich euch vorlesen, Jeremia 31. Dort heißt es, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Ich will mein Wort in ihr Innerstes geben und ich will es auf ihre Herzen schreiben, so reingravieren, wie man das damals gemacht hat. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Mit Gott auf du und du. Dann werde ich ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nie mehr gedenken. Nie mehr. Ist wieder so ein Wort, wo man sagen könnte, Leute, warum sitzen wir noch so auf den Stühlen und sagen, oh, ist ganz nett hier. Nie mehr gedenkt Gott unserer Sünden und Missetaten, nie mehr. Mann, ist das ein Evangelium. Nie mehr. Amen. Endlich sagt jemand Amen dazu. Ich habe so lange drauf gewartet. Das wäre an dieser Stelle richtig. Und ich sage es auch nochmal, Amen. Danke Jesus, dass das so ist. Das heißt, die Verheißungen sind in Jesus erfüllt. So, aber das Amen ist jetzt nicht das Ende der Predigt, aber es kommt. Es ist nahe das Ende der Predigt. Ein letzter Gedanke. Fragst du dich vielleicht auch manchmal, wenn Gott so zu mir Ja gesagt hat, warum nur verliere ich das so leicht aus dem Blick? Warum haben Sorge und Angst und düstere Gedanken und so weiter oft viel mehr Gewicht für mich als dieses Ja, was Gott zu mir gesprochen hat? Warum fühle ich mich so oft von Umständen oder von mir selbst oder von anderen an die Wand gedrängt, hilflos, kraftlos, voller Zweifel, wo ich sagen könnte, wenn Gott zu mir Ja sagt, na dann trete mal die Welt an. Warum ist das so? Zunächst möchte ich sagen, willkommen im Club, das ist für alle Menschen so. Ihr werdet keinen einzigen Nachfolger Jesu kennen, der das nicht kennt. Aber Paulus schreibt hier etwas Wunderbares, um uns zu ermutigen darin. Er schreibt nämlich, Gott aber gründet uns zusammen mit euch fest in Christus. Denn er hat uns gesalbt, er hat uns auch versiegelt und hat uns den Geist als Angeld in unsere Herzen gegeben. Wieder ein bisschen Grammatik, 3-mal Vergangenheit, 1-mal Gegenwart. In der Gegenwart, Gott macht dein Herz fest in Christus. Präsenz heißt, das gilt heute, das gilt morgen, das gilt übermorgen, das gilt immer. Gott macht das. Nun, manchmal habt ihr vielleicht auch das Empfinden, weil ihr, oh, ich muss noch in mir den Glauben zusammensuchen, wenn ich jetzt beten will, damit ich Gott zeigen kann, ich glaube, oh, ich möchte kämpfen, dass mein Glaube nicht in die Knie geht, weil ich mich gerade so angefochten fühle. Unsere Reaktion ist mehr, wir wollen unseren Glauben stützen, wir müssen den Glauben tragen. Gott sagt hier, nein, das mache ich. Ich schenke ihn dir und ich mache ihn stark. Jeden Tag, unablässig, heute, morgen, übermorgen, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Das ist wieder so eine Botschaft, wo man sagen könnte, ja, aber ja, genau. Das heißt doch, ich muss mich nicht abmühen. Gott wirkt das in mir. Vielleicht brauchen wir etwas mehr Zutrauen zu dem, was Gott sagt und tut. Und etwas weniger in unsere vermeintlichen Möglichkeiten, die Dinge doch noch zu retten. Gott tut es, er stärkt deinen Glauben, er verwurzelt dich in Jesus aufgrund dessen, was er schon dir geschenkt hat. Und jetzt kommen die 3 Vergangenheiten, 3 Dinge nennt Paulus nämlich. Das erste, er hat dich gesalbt. Kann man viel zu sagen, Paulus denkt dran, du bist gesalbt, weil Jesus der Gesalbte ist. Du gehörst zu Jesus. Du hast die Würde eines Kindes Gottes bekommen. 2. Gedanke. Er hat dich versiegelt. Das Siegel wird benutzt, bei irgendwelchen polizeilichen Maßnahmen, um Zutritt zu verwehren, setzt eine Grenze. Ein Siegel wird benutzt, um einen Eigentümer auszuweisen. Und Paulus sagt, Gott hat dich versiegelt. Er hat dir sein Siegel aufgedrückt. Du bist sein Eigentum. Du gehörst zu ihm ganz und gar, unabhängig davon, wie du dich fühlst. Es ist eine Wahrheit, zu der man sagen könnte,
Amen.
Ja, gut. Und die Taufe, ihr Lieben, ist genau das Zeichen dafür. Was können wir schon bringen? Wir können uns ins Wasser plumpsen lassen, mehr aber auch nicht. Es ist ein Symbol, Jesus ist für mich gestorben und für mich auferstanden. Ich lasse mich nur hineinfallen, das, was Jesus getan hat. Er holt mich wieder heraus aus diesem alten Leben ohne ihn. Und er drückt mir sein Siegel der Gnade und Barmherzigkeit auf. Du bist und bleibst Kind Gottes. Und das Dritte, was Paulus hier nennt, er hat dir den Geist als Angeld gegeben. Das ist ein altes deutsches Wort für Anzahlung. Anzahlung kennen wir alle. Willst du also eine neue Schrankwand kaufen, neues Auto oder einen Urlaub buchen, musst du oft eine Anzahlung machen. Du zahlst schon etwas, der Rest kommt noch. Und diese Anzahlung, die begründet einen Rechtsanspruch. Und nun sagt Gott im gleichen Bild, ich habe dir meinen Heiligen Geist als Anzahlung gegeben. Das heißt, du kannst jetzt schon Gott erleben. Er hat sich dir jetzt schon geschenkt. Du kannst heute schon seine Gnade, seine Güte, seine Heilung, seine Kraft erleben. Aber es steht noch etwas aus. Es kommt noch etwas. Noch warten wir auf den neuen Himmel und die neue Erde. Noch steht die Vollendung, die er verheißen hat, aus. Und jetzt kommst. Aber dass du an dieser Vollendung Anteil haben wirst, dafür verbirgt sich heute schon der Heilige Geist. Dass du am Ende vor Gott stehst und sagst, mein geliebtes Kind, willkommen zu Hause. Dafür verbirgt sich heute der Heilige Geist, der in dein Herz ausgegossen ist. Und nun lasst uns diese Predigt beenden und diese Aussage unterstützen mit einem lauten Amen.
Amen.
Amen.